tasty. Please give me more.
So tasty.
Tasty. Magst du eigentlich irgendwas nicht?
Ich ja. Fast alles. Pilze mag ich nicht so gerne.
Ich hasse Bananen. Also meine Mama sagt, ich habe die schon mit zwei ausgespuckt. Und wenn heute jemand am Tisch eine Banane neben mir anfängt zu essen, muss ich aufstehen und gehen.
Ich esse wenig Fleisch. Hab noch nie Schweinefleisch gegessen. Sonst esse ich tatsächlich fast alles.
Ich bin Susanne.
Und ich bin Miriam.
Wir sind beide vom Diaspora-Salon Hamburg und wir laden uns für jede Folge noch andere Leute ein, die mit uns Bock haben, über Essen zu quatschen. Herzlich willkommen zur dritten Folge von So Tasty, dem Podcast des Diaspora-Salons Hamburg über Essen mit mir, Susanne, und mit meiner Co-Partnerin
Miriam, hi!
Schön, dass ihr wieder dabei seid und wir haben auch heute wieder Besuch und zwar ist heute Mohammed Amjahid bei uns. Er ist Journalist und Autor und von ihm ist gerade ein Buch neu erschienen, das heißt Der weiße Fleck und vor allem, und das qualifiziert ihn eigentlich vor allem hier als Gast zu sein, er ist großer Hobbykoch, wie man unter anderem auf Instagram entnehmen kann. Hallo Mohammed, schön, dass du da bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Voll schön, dass du dir Zeit nimmst, danke.
Super gern, kochen immer.
Voll gut. Also bei uns läuft das so, wir fragen hier niemanden, wie es einem geht, sondern wir fragen immer nur, hast du heute schon gegessen?
Ja, gekocht und gegessen.
Was gab's denn?
Ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Pak Choi gekocht.
Geil.
Ich habe Pak Choi mit so Karotten und Creme Fraiche gemacht und war sehr, sehr skeptisch, ob das funktionieren wird, aber es hat gut geschmeckt tatsächlich.
Und wie machst du das, wenn du was zum ersten Mal kochst? Hast du einfach ausprobiert und dir das ausgedacht oder hast du vorher nach Rezepten geguckt?
In dem Fall wirklich aus dem Bauch heraus. In dem Fall stand ich einfach so vor dem Pak Choi und habe gesagt, okay, du kommst mit. Und dann hatte ich den halt und der lag dann irgendwie so 3 Tage jetzt da im Kühlschrank. Und dann habe ich gesagt, okay, dafür habe ich vielleicht auch die Creme Fraiche besorgt und irgendwie kommt das eine zum anderen und dann, ja. Aber es ist auch oft, es sind auch oft Sachen, die ich natürlich irgendwo abgucke, von meiner Mama natürlich zum Beispiel. Aber ich gucke auch oft so nach Rezepten. Meistens aber im Netz, nicht in Kochbüchern. Ich habe so einige marokkanische Kochbücher, wo aber so die Basics drin sind, wo ich nochmal die Gewürzmischung mir angucke zum Beispiel.
Also was ich tatsächlich auch oft mache, weil du sagst, du hast das im Internet, wenn ich dann so ein Gemüse habe, dann google ich irgendwie so Brokkoli und halt so den Namen irgendwie von einer Köchin oder so, die ich gut finde und guck, was die dazu macht. Voll. Ich weiß noch, du hast irgendwie vor ein paar Monaten gepostet, dass du das Gefühl hast, in dieser ganzen crazy Corona-Zeit sind irgendwie so die einzigen Hobbys, die dir noch geblieben sind, so zu kochen und im Supermarkt neue Produkte zu entdecken. Was waren denn so deine besten Entdeckungen?
Ach, best, ich weiß nicht, ob beste das beste Wort ist, aber es ist halt so, egal was neu ist und ich will jetzt hier keine Markennamen irgendwie benutzen, so irgendwie Popcorn mit Karamell oder so oder diese eine Schokolade, aber jetzt in weiß mit Mango oder halt irgendwelche komischen veganen, highly processed Food-Geschichten, wo man denkt, man rettet die Welt, aber dann isst man es und dann denkt man so, nee. Und dann habe ich darüber natürlich tatsächlich gelesen und es ist so einfach aus dem Labor, da frage ich mich natürlich, ist es wieder gut? Ich weiß nicht, also da sind sehr viele noch, glaube ich, am Diskutieren und nachdenken, aber ich gucke dann wirklich in die Regale und sage irgendwie, da steht das Wort neu drauf, das muss ich auf jeden Fall mir holen und manchmal verschenke ich die dann auch, wenn ich sie probiert habe, weil die sind dann nicht so gut. Genau. Und daraus versuche ich natürlich auch Dinge dann zu kochen. Und das ist tatsächlich die letzte Sache, die uns dieses Virus ja jetzt und ein bisschen auch diese Regierung, die nichts auf die Reihe bekommt, übrig gelassen hat gerade. Genau. Aber ich mir macht es Spaß und ich teile es dann gerne auch auf Instagram zum Beispiel. Auch meine Fails, by the way.
voll gut.
Ja, das Karamellpopcorn hatte ich auch probiert, nachdem ich den Podcast, ich weiß gar nicht, ich glaube, das war der Podcast von Hengame, wo du das erwähnt hattest. Und war, also es war schon lecker, aber das Preis-Leistungs-Verhältnis.
Und ich würde das nicht wieder kaufen. Ich bin eigentlich popcorn-kritisch. Also ich bin so Popcorn, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Aber das ist.
Gar kein Popcorn?
Ja, nee, gar kein Popcorn. Man kann das jetzt nicht sehen im Podcast, aber beide gucken sehr, sehr kritisch. nee, ich finde so Popcorn, weiß ich nicht, ist nicht so mein Favorite Snack. Ja, genau dieses Zeug, das macht halt so ein bisschen addictive und deswegen kaufe ich es nie wieder.
Aber vielleicht machst du das falsch mit dem Popcorn, weil das kauft man nicht fertig, sondern muss die Maiskörner kaufen, das selber machen. Dann ist es richtig geil.
Ja, und dann am besten mit Salz.
Ich kenne sogar eine Person mit so einer Popcornmaschine. Ja, und das mag ich aber auch im Kino, wo es ganz frisch ist, Kino, wenn man sich noch daran erinnern kann, finde ich das auch immer so, weiß ich nicht. Ich habe mich jetzt unbeliebt gemacht, sorry.
Nee, ist das okay, dann ist mir ja, für uns genau. Da.
Man darf auch Sachen nicht mögen hier. Voll ja, wir sind voll offen.
Mehr für uns, in Hamburg habt ihr eh alles.
Voll, ich habe auch schon tausendmal erzählt, dass ich Bananen mega hasse. Ich weiß gar nicht mehr, Maddie, magst du auch eigentlich irgendwas nicht?
Ich hatte ja schon gesagt, dass ich Pilze nicht so gerne leiden kann, beziehungsweise nur die teuren, aber so Champignons finde ich immer so mäßig. Also ich kann die schon essen, aber... Muss nicht.
Aber die kann man, also so Pasta mit einer guten Champignonsauce würdest du nicht essen?
Also wie gesagt, ich würde sie essen, aber ich würde sie jetzt nicht kochen. Also da bin ich, hat vielleicht doch Hamburg ein bisschen abgefärbt. Also so Kräuterseitlinge finde ich schon auch lecker.
Aber das genau. Da stimmt dann auch das Preis-Leistungs-Verhältnis.
Ja, deswegen gibt es sie dann auch nicht so oft.
Ja, also ich mag auch ganz viele Sachen nicht. Ich habe jahrelang zum Beispiel wenig bis gar keine Nüsse gegessen, aber jetzt finde ich Nüsse zum Beispiel ganz gut. Weiß nicht.
Jetzt gucke ich schon wieder gleich entsetzt. Nee,
aber jetzt, also es gibt auch, ich bin ja so ein bisschen famous für meine Pastinakenschelte. Seitdem ich bei Enisa Armani irgendwie spontan gesagt habe, dass ich das nicht mag. Genau, aber ich bin trotzdem tolerant und versuche alles zu probieren, mindestens.
Ja, wo ich das tatsächlich gar nicht hinkriege, ist bei Innereien. Also ich habe die tatsächlich schon einmal probiert, aber also so Hühnerherzen finde ich schon auch lecker. Jetzt,
keine Innereien, aber Hühnerherzen sind okay.
Aber so Magen und Leber und... Oh.
Guck mal, in ein gutes Huhn-Tagine, in ein gutes marokkanisches Huhn-Tagine, muss man eigentlich Huhninnereien auch reintun. Also Herz und vor allen Dingen Leber, damit dann dickt auch die Soße. Aber ich mache das ohne, weil ich kann das nicht. Ich finde das immer so ein bisschen, alles was in einem Lebewesen war, ist nicht zum Essen gedacht. Obwohl das Lebewesen kann man auch darüber noch streiten. Deswegen mag ich auch keinen, oder bin ich so Ahornsirup skeptisch, weil das ist im Baum. Das macht keinen Sinn, aber ich habe das irgendwann mal rausgefunden. Ich so, das kommt aus dem Baum heraus.
Das ist eine Verbindung, die ich noch nie gemacht habe.
Ja, wenn man es zu Ende denkt, muss ich eigentlich ganz drauf verzichten. Aber ich esse wirklich sehr, sehr selten jetzt Fleisch. Also... Vielleicht 4, 5, 6 Mal im Jahr. So koche ich Fleisch. Genau. Manchmal muss es leider sein, aber ich versuche es auf jeden Fall zu reduzieren, flexitariermäßig.
Und machst du das dann so, also wenn du die 6 Mal im Jahr Fleisch isst, dann guckst du ganz genau, wo das herkommt? Oder wie machst du das?
Du, ich habe, also erstens, ich finde Regionalität wichtiger als alles andere. Also ich kaufe dann irgendwie, ich bin ja in Berlin, ich kaufe dann so die Brandenburger Sachen oder die Berliner Produkte eher als das Bio aus Neuseeland. Das finde ich irgendwie macht gar keinen Sinn. Und dann habe ich aber neulich gelesen, ich habe so ein Huhn-Tagine gemacht und ich habe extra dieses ganz teure, oh mein Gott, wo man denkt, man muss darauf sparen, du musst an die Riester-Rente ran. und dann lese ich bei Stiftung Allmann-Test, lese ich irgendwie, das sind die schlimmsten, keimbelastetsten von allen. Und dann denke ich mir so, okay, gut, habe ich jetzt irgendwie 50 Euro das Kilo bezahlt und dann das. Und dann finde ich irgendwie so, versuche ich mich bei diesen Sachen wirklich zu informieren. Und nochmal, tatsächlich, ich habe ja, wie gesagt, nichts anderes Hobbymäßiges zu tun, als im Supermarkt zu stehen. Und dann gibt es ja auch mittlerweile WLAN in einigen Supermärkten. Dann google ich das oder suche in einer anderen Suchmaschine. Dann schnell noch das Produkt und gucke, was dazu für Infos noch
gibt. Ja, voll gut. Ist auch voll krass. Ich musste gerade dran denken, als jetzt dieser krasse Stau im Suezkanal war, gab es doch irgendwie so Zehntausende von Schafen, wo man kurz gedacht hat, die werden jetzt alle sterben. Und dann fand ich es auch einfach so krass, nochmal zu sehen, dass überhaupt so viele lebende Tiere auch die ganze Zeit um die Welt verschickt werden. Und das halt auch wirklich, ich habe dann auch so einen Artikel gelesen, ne, dass es halt echt so Schiffsrouten gibt, wo regelmäßig Tiere hin und her gefahren werden, weil es halt dann da größere Schlachthöfe gibt als woanders.
Ich habe neulich mit recherchiert einen Text, wo es darum geht, eine deutsche Kuh zu begleiten auf ihren Weg nach Marokko. Und das ist quasi eine große, jetzt darf ich nichts juristisch Relevantes sagen, also es ist so ein großes Bündnis zwischen ErzeugerInnen hier in Europa, der EU und quasi den Empfängerländern, weil eigentlich ist es Tierquälerei, eigentlich sollte es nicht sein. Und trotzdem wird es halt gemacht, damit man quasi die Subventionen noch hier in Europa, in der EU rechtfertigen kann. Und gleichzeitig werden damit auch die lokalen Märkte kaputt gemacht, weil die ganzen lokalen ErzeugerInnen, die kommen da nicht mehr mit, preismäßig, auch qualitätsmäßig, weil das Futter ja für die Tiere nicht so nahrhaft ist wie hier das, und das ist eigentlich ein ganzes System, das man nochmal von Grund auf diskutieren sollte.
Ja, wenn ich diese Sachen schon wieder höre, dann denke ich ja, eigentlich sollte ich auch ganz aufhören, Fleisch zu essen und auch Fisch. Also ich koche das selber nicht, aber ich freue mich manchmal schon entweder im Restaurant beziehungsweise im Moment bestellen oder wenn ich bei meinen Eltern bin oder bei meiner Familie, Fleisch zu essen. Aber irgendwie denke ich, freue ich mich dann auch wieder. Also ich war für ein paar Jahre ganz vegetarisch und dann freue ich mich aber doch, wenn ich bei meiner Familie bin. Und irgendwie mein Papa hatte letztens Fisch gemacht, richtig lecker aus dem Ofen. Und ja, wenn es dann auch so selten ist, denke ich, dann ist es okay.
Meine Mutter würde sagen, wenn ich meine vegetarischen Freunde dann mitbringe, so, ah ja, die sind vegetarisch, haben nur Huhn gemacht. Aber Fisch müssen sie essen. Und dann sitzen sie da, die Vegetarierinnen. Und dann essen sie plötzlich den Fisch und das Huhn. Und dann denke ich, okay, naja.
Voll. Was ich voll spannend finde, nochmal so allgemeiner quasi, jetzt, ich meine, du hast jetzt schon gesagt, na, du kochst natürlich mega viel wegen Corona, aber was ist überhaupt Kochen so für dich? Also ich meine, dein Job besteht vor allem daraus, zu schreiben und zu diskutieren und irgendwie auch vielleicht zu streiten. Und was ist Kochen so daneben? Also warum machst du das so gerne?
Also ich komme aus einem Haushalt, wo einfach nur gekocht worden ist. Also mein Vater soll auch oft gekocht haben, daran kann ich mich nicht erinnern, weil ich war noch ganz klein, zum Glück, weil anscheinend war das nicht so gut. Allah habe ihn selig. Und meine Mutter ist halt eine gute Köchin und die hat sich das auch alles selbst beigebracht. Und als ich ausgezogen bin mit 18 zum Studium, hat meine Mutter noch in den letzten Wochen so gesagt, du kommst jetzt in die Küche und du guckst dir das an. Und ich so, ja, ja, whatever. Dann habe ich aber immer so geguckt und quasi so, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich koche, glaube ich, auch deswegen so aus dem Bauch heraus, also ohne Mengenangaben zum Beispiel. Deswegen ist es für mich immer auch Arbeit, das auf Instagram dann zu verschriftlichen, weil ich muss dann irgendwie so tatsächlich die Mengenangaben dann irgendwie richtig hinbekommen, weil viele Menschen das dann auch anders machen. Und dann hatte ich eine lange Phase, wo ich gar nicht kochen konnte, weil ich als Studi einerseits nicht die gute Infrastruktur dafür hatte, also keine guten Küchen zum Beispiel. Ich war auch sehr knapp bei Kasse und das ist ja auch perfide. Also arme Menschen greifen ja vor allen Dingen in Industrieländern, industrialisierten Ländern sehr, sehr oft zu Fertigprodukten, also Tiefkühlpizza und so weiter und so fort, weil das ist halt viel, viel günstiger teilweise. Und das habe ich halt jahrelang gemacht und in dem Augenblick, wo ich es mir aber leisten konnte machen konnte, habe ich halt angefangen, mehr zu kochen. Und dann gab es eine lange Phase, wo ich halt super viel unterwegs war. Also jahrelang war ich öfters in Hotels, in Zügen, in Flugzeugen. Und das hat dann halt von dem einen auf den anderen Tag, war das plötzlich anders wegen Lockdown und Corona. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt oder nie. Und seitdem koche ich wirklich sehr, sehr oft, obwohl ich auch versuche, viel zu bestellen, mindestens ein- bis zweimal in der Woche, einfach um die kleinen Restaurants vor allen Dingen zu unterstützen.
Das mit den Mengenangaben kenne ich auf jeden Fall auch vor. Also ich weiß noch, meine Oma, als sie schon so ziemlich alt war, hatte ich irgendwie so das Gefühl, ich will irgendwie so ein paar Rezepte aufschreiben. Und die konnte halt super gut backen vor allem. Und dann habe ich halt so sie nach Rezepten für Teig gefragt und meinte, sie hat auch so, ja, so Handmehl und so ein bisschen Zucker halt, aber auch nicht zu viel und dann noch so ein Schwabmilch.
Okay. Aber das ist richtig, weil, also einerseits im Arabischen sagt man, dein Auge ist deine Waage. Das heißt, du musst es so ein bisschen im Gefühl haben und dann vor allen Dingen bei Mehl musst du auch wirklich mitdenken und mitfühlen, weil das Mehl ist auch anders. Das heißt, wie saugfähig ist es? Es ist nie einfach auf das Gramm genau richtig, wenn du halt so und so viel Wasser und so viel Salz zum Beispiel benutzt. Und deswegen immer mitdenken, immer auch irgendwie versuchen, auch wenn es Mengenangaben gibt, immer so das mitzudenken, dass es vielleicht auch nach dem eigenen Geschmack anders besser wäre.
Ja, voll. Also ich kenne das auch, dass ich mit meinem Partner am Anfang unserer Beziehung hatten wir voll die Auseinandersetzungen, weil er immer nach Rezept da noch gekocht hat und ich halt mich von dem Rezept nur habe inspirieren lassen und dann doch alles so gemacht habe, wie ich es gerne mache.
Dein Partner ist weißer Deutscher.
Ja. Needless Sorry. To say in this moment.
Da steht, im Gesetz steht, und dann müssen wir das auch so machen. Nein, Spaß. Hallo Unbekannt, ich mache nur Spaß.
Mohammed, bei dir auf Instagram sieht man auch, dass du öfter backst. Was magst du denn lieber eigentlich, backen oder kochen?
Also, neben Supermarkt, kochen und backen putze ich ja auch gerne. Was? Weil das ist auch... Richtig geiles Leben, ne? Danke, Merkel. Danke, entspannt. Aber das sind halt Möglichkeiten, um einmal abzuschalten, was anderes zu denken. Und ich habe das Gefühl, ich habe sehr oft nachgedacht, ob ich lieber koche oder backe. Und zum Abschalten ist, glaube ich, Backen besser. Habe ich das Gefühl, zumindest. Und gleichzeitig ist, weil Backen ist, glaube ich, ein bisschen aufwendiger. Du musst darauf aufpassen, dass die Sachen dann nicht verkokeln, was mir neulich nicht wirklich, ja, keine Ahnung. Die Kekse waren dann so ein bisschen braun gebrannt, sagen wir mal so. Und das, man muss halt immer wirklich Aufmerksamkeit mitbringen und deswegen glaube ich, ist Backen ein bisschen aufwendiger. Kochen ist, also Backen ist ja so die Kür. Kochen muss man, glaube ich, so oder so. Glaube ich, zumindest so. Zumindest ich. Und backen muss man jetzt nicht jeden Tag und deswegen ist es dann eher was Besonderes.
Aber ich finde, Backen ist irgendwie so viel mechanischer. Also vielleicht mache ich das auch falsch, weil ich es nicht gut genug kann. Aber ich habe das Gefühl, so beim Kochen improvisiere ich halt auch so mega viel. Ne? Und ich habe irgendwie, glaube ich, so halt bestimmte Techniken, was man machen kann, welche Gewürze man benutzen kann. Und das kann man immer wieder irgendwie so anders machen. Und beim Backen habe ich halt das Gefühl, wenn ich mich nicht an das Rezept halte, dann wird es irgendwie schwierig mit dem Teig.
Ja, also würde ich auch eher so sehen. Und Backen ist halt... Beim Backen habe ich immer so totale Panik, dass ich die eine Zutat vergesse. Das ist ja der Klassiker.
Backpulver, ja.
Backpulver vergessen oder so. Und deswegen, ja, also das ist auf jeden Fall, fordert mehr Konzentration.
Aber ich habe da rausgefunden, für mich so, dass so das Probieren von den Teigen mir auch voll viel hilft. Also früher wollte ich das nie machen wegen rohem Ei und irgendwie denke ich mir jetzt, ach, egal. Und,
egal, wir sterben eh alle. Keine Impfung, dann kann ich auch
Salmonellen.
Salmonellen. Naja, die essen ja auch Tiramisu und oder Mousse au Chocolat und solche Sachen. Und dass man da aber auch rausschmecken kann, oder also wenn ich das Rezept schon oft gemacht habe, also zum Beispiel, ich habe jetzt relativ oft Zimtschnecken gemacht, dass ich dann auch schon merke, ob das, ob der Teig so okay ist.
Zwei so jetzt Detailsachen. Mir ist es noch eingefallen, was ich nicht mag. Kaffee. Ich trinke keinen Kaffee.
Echt?
Ja. Also ich glaube, das ist eher, glaube ich, zu meinem Vorteil, weil wenn ich wirklich nicht schlafen darf wegen Abgabe oder so, dann rieche ich einfach an Kaffee und dann bin ich wach. Wirklich. Das ist das eine. Und das andere, dieses ein Beispiel für nicht eins zu eins nach dem Rezept gehen, ist bei mir so ein Aha-Effekt gewesen, weil ganz oft wird gesagt, dass man noch Eigelb auf zum Beispiel Rosinenbrötchen geben muss und so. Das muss wirklich nicht sein, weil man riecht es danach. Also ich rieche es zumindest. Und das kann man sehr, sehr gut zum Beispiel einfach mit Milch machen, dass es auch braun wird. Und da nochmal irgendwie so ein bisschen kreativer zu werden, zu sagen, wie kann ich Dinge ersetzen oder wie kann ich das so ein bisschen anders machen, sodass es mir, also ich bin tolerant, wer Eigelb auf die Rosinenbrötchen machen möchte, von mir aus. But never talk to me again. Nee, und das meinte ich halt so mit Mitdenken und versuchen irgendwie das auch ein bisschen abzuwandeln.
Hast du das auch beim Kochen, irgend so ein super Trick, der immer funktioniert, damit das Essen noch besser wird?
Natürlich irgendwie für sich selbst und andere kochen, aber das ist ein bisschen schwierig gerade. Das jetzt aber eher was hat dann natürlich was mit Essen zu tun. Ein Trick also der beste Trick beim Kochen, glaube ich, aber das ist jetzt wirklich Nafri-Style, ist Zeit. Also es gibt natürlich auch Sachen, die ganz, ganz schnell gehen. Eine schnelle Pasta kann man wirklich gut, aber eine gute Tomatensauce braucht einfach Zeit. Das heißt, wenn ich morgen zum Beispiel, vielleicht mache ich das jetzt auch nach dem Podcast, Bock auf Tomatensauce habe und ich weiß das heute schon, dann mache ich die heute. Abend, dann habe ich Zeit so ein bisschen, dann kann ich die aufsetzen, dann kann sie auch sehr langsam auf sehr niedriger Stufe köcheln und dann habe ich die morgen und die zieht dann auch nochmal. Also wenn ich die 15 Minuten schnell zusammenrühre, was ja auch geht, aber das ist einfach besser. Und meine Tomatensauce, da gibt es 3 bis 4 verschiedene Tomatenarten drin, deswegen die müssen dann auch so ein bisschen ruhen.
Voll gut, das klingt auf jeden Fall richtig geil. Ich glaube, das mit der Zeit habe ich auch voll verstanden. Ich glaube, das war bei mir auch voll die Entwicklung so von, wie habe ich irgendwie so als Studentin gekocht, als man irgendwie voll wenig Zeit hatte und dann, also ne, das ist irgendwie nicht nur Nafri-Style, sondern es ist halt auch zum Beispiel in der iranischen, persischen Küche so, dass man halt Sachen mega lange kocht und Soßen irgendwie gut werden, wenn sie 3, 4, 5 Stunden gekocht haben. Und ich glaube, das habe ich auf jeden Fall auch voll gelernt. Aber auch, also ich finde, dafür die Geduld muss man auch erstmal haben und so organisiert zu sein, dass man 4 Stunden vorher weiß, okay, ich fange jetzt an zu kochen.
Was hat man in der Journalistinnen-Schule eigentlich gelernt, sich zu organisieren? Nee, ich habe halt, und auch dann, genau, Mindmap und so. Aber es ist, ich habe, was ich auch ganz gern mache seit Corona-Lockdown, also es gibt ja keinen richtigen Lockdown, by the way, wir sagen immer Lockdown, ist so Kochdokus gucken, aber wo so Reisedoku mit Kochen. Und da gibt's auf Arte eine Reihe, die heißt zu Tisch in. Und ich habe neulich die Iran-Folge geguckt.
Ach, die habe ich auch gesehen.
Ja.
Die mit dem Safran, oder?
Die mit dem
oder?
Safran. Und Safran ist ja bei mir, muss auf jeden Fall sein. Und ich wusste natürlich, dass das sehr aufwendig ist. Aber diese Menschen zu sehen, wie sie wirklich diesen Safran einzeln pflücken und dann auch nochmal verarbeiten und so, das, sich da auch nochmal Gedanken zu machen, woher kommt eigentlich unser Essen? Wie viel Arbeit und wie viel Herzblut und Liebe steckt darin? Und ich bin so, so froh, weil ich extra iranischen Safran noch bekommen habe als Geschenk neulich und den hüte ich, also das ist, glaube ich, das teuerste, was in meiner Wohnung so rumliegt. genau. Und da auch nochmal irgendwie sich zu vergegenwärtigen, also den Wert von Nahrungsmitteln ist, glaube ich, total wichtig.
Voll. Ja, und das kann ja dann auch voll schön sein, wenn man irgendwie sowas Aufwendiges macht. Ich glaube, du hast irgendwann neulich auch so ein Rezept gepostet von so Zitronen, die man so einlegen muss, die ja dann so mega lange liegen, ne?
Ja.
Das hat
die sind auch gut geworden. Ich habe sie noch nicht benutzt, aber ganz oft verschimmeln die ja. Und der Trick ist einfach, dass man es wirklich richtig desinfiziert. Also das Glas, in dem man es macht. Also das ist wenn man da keine Zeit mitbringen kann, dann sollte man es nicht machen. Tatsächlich. Also es muss wirklich sehr durchdacht sein. Und ich hatte halt wirklich so Bio-Zitronen, da liegen 4 Stück und habe gedacht, ja, ich kann natürlich eine Limonade jetzt machen, aber ich kann auch diese Zitronen jetzt einlegen. Dann habe ich das gemacht und sie sehen auf jeden Fall dekorativ aus.
Ja, ich war auf jeden Fall inspiriert und habe mich auch mal dran gemacht, Salz-Zitronen zu machen. Und nice. Ich warte immer noch, dass sie fertig werden.
Trendsetter, yay. Oh, oder hast du das anderswo gesehen?
Ich glaube, ich hatte das bei dir gesehen und ich wollte eh mal wieder mehr marokkanisch kochen, weil ich das eigentlich nicht so gut kann. Und dann dachte ich, okay, das ist mal ein Anfang.
Ja, also die halten sich ja auch 10 Jahre, also du hast Zeit.
Ich würde sie am liebsten morgen aufmachen, aber das ist noch zu früh.
Das ist noch zu früh. Ich weiß noch, wie meine Oma mich immer in der Altstadt von Meknes, das da, wo wir gewohnt haben in Marokko, zu einem Tante-Emma-Laden immer geschickt hat. Aber zu einem spezifischen, wenn sie diese Zitronen haben wollte. Weil es ist ja auch aufwendig, das heißt, sehr viele MarokkanerInnen, die kaufen das einfach. Und der hat mich immer zu einem bestimmten geschickt, weil er die ganz alten noch hat. Also der hat so von vor Jahren die noch gehabt und dann hat er mir die immer so eingepackt in kleine Tüten. Und deswegen, das ist natürlich irgendwie so, das sind natürlich auch so die Erinnerungen, die dann auch in diese Kreativität, glaube ich, auch einfließen. Und wenn man neue Sachen, also alte Sachen neu entdeckt, die Fava-Bohnen zum Beispiel habe ich neulich wieder entdeckt. Und das ist richtig geil einfach im Winter, also rund um die Uhr und das Jahr hier in Deutschland. Genau.
Und ich finde es auch immer voll schön, wenn man sich so ein bisschen mehr Zeit fürs Kochen und sich verpflegen nehmen kann. Ich meine, es ist ja jetzt nicht nur Nafri-Style, sondern ich habe auch Rotkohl im Winter gemacht und den eingefroren und der schmeckt jetzt viel besser als vorher. Weil ich finde, also ich habe auf jeden Fall gemerkt, dass ich das vor der Pandemiezeit auch irgendwie voll vernachlässigt hatte. Also so gut zu essen und dass es auch einen irgendwie glücklich machen kann, ein Stück weit, ohne das jetzt nur zu romantisieren, aber
ja. Ja, und ich bin auch für einen pragmatischen Ansatz. Es gibt so Nadia Hussein, ich weiß nicht, ob die die kennt, tatsächlich aus Großbritannien. Wer hätte gedacht, dass da irgendwie auch es Menschen gibt, die kochen können. Nee, aber das ist Kolonialismus, ne? Mhm. Ja, deswegen habt ihr auch ein bisschen Gewürze auf der Insel. Egal. Nadia Hussein ist eine gute Köchin und die ist halt sehr, sehr pragmatisch. Und ich liebe das. Also es gibt ja diese Köchinnen, die so einen judgen, wenn man irgendwie das nicht so oder so macht oder wenn man nicht das Beste nimmt oder wenn man quasi so einen Fertigteig zum Beispiel nimmt, also einen Fertigblätterteig. Ich finde das überhaupt nicht schlimm, dass man jetzt mal, vor allen Dingen, wenn man Family hat mit Kindern und so und man muss irgendwie 15.000 Sachen machen am Tag und dann ist es absolut okay, mal einen Fertigteig einfach zu nehmen und da auch nochmal zu schauen, wie kann ich irgendwie den Alltag verknüpfen, quasi mit gutem Essen, Kochen. Das muss auch nicht immer teuer sein. Natürlich, je nach Zutat, Safran kann sich jetzt nicht jede Person leisten, aber gutes Essen kann natürlich auch, vor allen Dingen in Deutschland, wo Lebensmittel auch so billig einfach sind, was ja auch ein Problem ist, aber es ist wirklich auch möglich, glaube ich, mit ein bisschen Kreativität auch für kleines Geld. Ich war zwar als Studi immer broke, und dann ist es halt, die Industrie pusht einen auch beim Einkaufen oder durch die Werbung halt genau diese Fertigprodukte zu essen, aber oder zu konsumieren, und das muss nicht immer sein. Man kann das auch ab und zu variieren. Und ich habe ein sehr, sehr, sehr guter Freund, benutzt seine Küche nie, nicht. Also der hat noch nicht mal einen Topf. Und ich koche aber, ja, wie wir jetzt wissen, sehr gerne und viel und gibt ihm dann auch ganz viel ab. Weil mein Mama-Herz ist, ich kann es einfach nicht, also Man kann nicht einfach jeden Tag Pizza essen, das geht einfach nicht.
Voll, nee, das will ich auch nicht überleben. Ich glaube, mir ist das auch so krass immer aufgefallen mit dem Essen und wie teuer ist halt auch Essen. Also ich habe tatsächlich, wo wir vorhin über vegetarisch geredet haben, also ich habe Anfang des Jahres so ein paar Wochen versucht, komplett vegan zu essen und das auch durchgezogen. Und da ist mir das halt aufgefallen, vor allem auf so veganen Seiten und so, sind es halt oft so krass komplizierte Gerichte, ne, wo man irgendwie so 1000 irgendwie extra Produkte und was weiß ich was braucht, was alles voll teuer ist. Und eigentlich ist der Trick ja, ne, wie du gesagt hast, irgendwie auch so pragmatische Sachen zu kennen und halt auch einfach so einfache Rezepte. Also ich musste zum Beispiel auch so an Mujadara denken, ne, so ein Essen, wo man nur Reis und Linsen braucht. Und es ist mega lecker und es ist mega günstig und es geht mega schnell. Und ich glaube, das ist halt auch so voll der Trick, um einfach irgendwie so im Alltag das durchzuziehen, viel zu kochen, ne, dass man irgendwie so ein paar easy Rezepte hat.
Was ich tatsächlich vermisse, ich war ja viel unterwegs und immer, egal wo ich war, war ich surprised, auch in Supermärkten und auf Märkten. Und das vermisse ich tatsächlich. Also ich kann die deutschen Discounter und Supermärkte auch langsam nicht sehen, obwohl immer diese neuen Produkte da sind. Aber es macht tatsächlich, und das muss ich den Franzosen zum Beispiel lassen, man geht in einen französischen Supermarkt und es sind ganz andere Produkte und frische, oder man geht halt auf den Markt zum Beispiel. Ich war in Isfahan auf dem Markt. Es ist einfach anders. Also man hat nochmal ein anderes Feeling und andere Inspiration, auch genau diese ganz simplen Sachen zu kochen, weil du hast halt eine Zutat und du weißt, du brauchst nicht so viel noch dazu. Und diese Inspiration fehlt tatsächlich, weil ich weniger unterwegs bin.
Und ich glaube, das ist halt auch voll spannend, ne, was sich ja dann so in dem Angebot auch widerspiegelt, was halt auch die Leute in den Ländern nachfragen, um die Marktlogik durchzukauen und halt auch, wie was Essen so für einen Stellenwert eingeräumt wird. Ne? Also ich glaube, es gibt auch so Statistiken, dass in Deutschland, also wenn man das berechnet auf die kompletten Ausgaben quasi, dass Leute relativ wenig Geld für Essen ausgeben und das halt auch relativ wenig wertschätzen. Und ich glaube sogar mal gelesen zu haben, dass halt auch das teilweise so ein bisschen bei Gemüse so funktioniert, dass es das sortiert wird, dass die bessere Qualität irgendwie dann eher nach Frankreich oder so geht, weil es da mehr nachgefragt wird und Leute mehr dafür bezahlen als in Deutschland. Aber bevor wir weitermachen, du hast uns ein Rezept mitgebracht und ich glaube, es ist jetzt Zeit für So lecker.
So tasty.
So lecker.
So tasty.
So
lecker. Ich habe überlegt, sehr lange überlegt, welches Rezept ich hier teilen möchte. Und dann habe ich nochmal geguckt auf mein Insta-Feed einfach und... Tatsächlich das Rezept, das die meisten Menschen nicht nur geteilt haben, sondern vor allen Dingen nachgekocht haben. Das ist nochmal, glaube ich, die nächste Stufe, war das Aubergine-Salouk. Ich liebe Aubergine. Aubergine ist bestes Gemüse ever. Ist es ein Gemüse? Ja. Manchmal nicht, dass irgendwelche BotanikerInnen jetzt um die Ecke kommen und sagen, das ist aber Schattennachtgewächs oder sowas. Egal. Auf jeden Fall Aubergine, voll lecker. Und das ist tatsächlich etwas, wo man sich eine halbe Stunde Zeit nehmen muss einfach. Und dann hat man mit einem guten Brot, also wirklich ein gutes Baguette zum Beispiel, ein super leckeres veganes Mittagessen. Und dafür braucht man eigentlich, und ich habe jetzt versucht, so ein bisschen auch die Mengenangaben mitzudenken, Achtung, also entweder zwei kleine oder eine Aubergine, die man schält und dann in Würfel schneidet und in Olivenöl anbrät. Und Olivenöl nicht zu wenig, weil die Aubergine saugt sich so ein bisschen auf. Man kann die Aubergine auch vorher, da braucht man natürlich ein bisschen mehr Zeit und Planung, in Wasser und Essig so ein bisschen einlegen, damit sie sich nicht aufsaugt. Oder Wasser und Salz, damit sie sich nicht so aufsaugt. Aber das geht auch einfach so. Und keine Angst, wenn man ein bisschen mehr Olivenöl braucht, man kann es am Ende abschöpfen oder sich einfach gönnen. Also Olivenöl, es gibt ja Leute, die tunken Brot in Olivenöl. Also das in Olivenöl anbraten, die Aubergine, dann Salz und Pfeffer dazu, zwei gehackte oder zerdrückte Knoblauchzehen, vielleicht auch drei, kommt drauf an, wie tasty es sein soll. Dann zwei Tomaten klein schneiden, also würfeln und dazugeben. Ein Teelöffel süße Paprika, edelsüß, und ein Teelöffel Kumin, also Kreuzkümmel, Und etwas Petersilie drauf. Und das muss einfach sehr lange kochen. Und das Ziel ist, dass alle Vitamine rausgekocht werden müssen. Alles. Also alle Nährstoffe müssen raus. I weg. Also nichts mit knackiges Gemüse oder so. Pak Choi habe ich heute auch sehr lange gekocht, by the way. Und das Ziel ist es, dass es zusammenfällt tatsächlich. Also dass man am Ende die viereckigen Würfel nicht mehr so gut erkennt. Und dann kann man es auch so ein bisschen quasi so noch mischen. Und dann so noch warm oder lauwarm mit einem guten Baguette. Oh mein Gott, das ist richtig, richtig geil. Wirklich einfach.
It's so tasty.
Ja, vielen Dank. Es klingt mega lecker. Ich musste gerade auch kurz dran denken, weil du das mit dem Olivenöl auch gesagt hast, mit dem Tunken. Ne? Ich meine, Olivenöl ist halt auch einfach so ein Wunder. Also was ich, glaube ich, tatsächlich in Marokko zum ersten Mal mit wem gegessen habe, auch sogar Marmelade mit Olivenöl und mit Brot. Das fand ich auch geil. Voll.
Einfach Olivenöl, wir können nochmal eine andere Folge machen und über Olivenöl, was gut ist, was nicht gut ist, reden. Und Olivenöl mit etwas Salz, koscherem Salz einfach und dann auch wieder in einem guten weißen Brot und das einfach tunken. Das bestes Sommersnack quasi. Oder auch zum Frühstück kann man das essen. Es ist einfach richtig. Und dann so im Olivenhain sitzen unter der Sonne. Ach, geil. Urlaub.
Aber ich glaube, da muss man auch verstehen, dass halt Olivenöl auch ein Lebensmittel ist und das halt auch einfach alt werden kann. Also ich kenne das von so Leuten, die dann so Öle zu Hause haben für so richtig lange Zeit. Und ich denke mir so, jetzt kannst du es halt nicht mehr essen. Also es schmeckt halt nicht mehr. Also frisches Olivenöl ist halt auch nochmal was echt Tolles.
Obwohl meine Mutter hat immer so 3 Tonnen Oliven gekauft und dann pressen lassen. Aber man benutzt auch Olivenöl anders in anderen Gegenden. Mhm. Also ich gehe hier in den Supermarkt und so gutes Olivenöl, 350 Milliliter ist so, das mache ich einmal in meine Aubergine, dann ist es weg, was 350 Milliliter gibt. 3 Tonnen, ich brauche ganz viel davon. Aber gutes Olivenöl muss man auf jeden Fall weit weg von Licht lagern am besten. Und trocken natürlich. Und dann hält es sich aber, glaube ich, noch. Also es hält sich so ein Jahr, wenn es ein gutes Olivenöl ist. Ja.
Ja, voll.
Wir haben jetzt so voll viel drüber geredet, wie du kochst und was Kochen für dich ist. Und wir haben in unserer ersten Folge auch schon so ein bisschen drüber diskutiert gehabt, ob wir glauben, dass Essen quasi auch helfen kann, dass Menschen sich besser verstehen. Also ob vielleicht Essen sogar dagegen helfen kann, dass man irgendwie Rassismus abbaut. Also zum Beispiel, wenn jetzt indische Restaurants in Deutschland plötzlich mega beliebt sind und alle Almans da essen gehen. Wie würdest du das erstmal so sehen? Also würdest du sagen, Essen kann helfen, Rassismus abzubauen.
Man kann es ja umdrehen und sagen, Leute, die wirklich, wirklich einfach racist sind und die AfD wählen, die dürfen dann nicht so ins indische Restaurant. Und dann gucken wir mal weiter. Also so kann man es auch drehen. Es gibt natürlich ganz viele so Initiativen, wo es eigentlich darum ging, vor Corona vor allen Dingen Leute zusammenzubringen. Und Essen ist tatsächlich eine Möglichkeit, Leute zusammenzubringen. Das heißt, es ist ja nur so eine Proxy-Sache, um Menschen ins Gespräch zu zwingen quasi. Und das, glaube ich, ist schon auf jeden Fall etwas Gutes. Also das und gleichzeitig werden ja migrantisierte Menschen oft über das Essen ihrer jeweiligen Herkunftsländer definiert. Und das ist dann wieder, also ich kenne natürlich auch von Rassismus betroffene Menschen, die nicht kochen können zum Beispiel, aber es ist eine Möglichkeit, so ein erstes Angebot zu machen, sich mit Globalisierung auseinanderzusetzen und zu sagen, hey, jetzt ohne Einwanderung würdet ihr immer noch Lapskaus essen, zum Beispiel in Hamburg. Also, was verboten werden sollte, by the way. Was ist das? Genau, und deswegen ist ganz okay. Seid dankbar, dass Leute vorbeigekommen sind und ihren Taste mitgebracht haben. Auch so kann man es natürlich auch sehen.
Kannst du dich erinnern, also hast du irgendwie sowas im Kopf, wo das geklappt hat, dass du irgendwie mit wem essen wolltest oder essen musstest und sich dadurch irgendwie vielleicht auch nochmal eine andere Ebene ergeben hat, um miteinander zu reden, als wenn man an einem Konferenztisch sitzt oder so.
Als Reporter sage ich ja immer, ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber ich schlage ja den Leuten, die ich interviewe oder treffe oder begleite, immer vor, dass sie entscheiden können, was wir machen. Wir können jetzt natürlich nur spazieren gehen die ganze Zeit. Aber vor Corona war natürlich Essen immer eine Option. Und ich habe aber, was heißt leider, aber ich habe sehr, sehr viele Geschichten gemacht, wo die Leute sehr, 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 sehr simple Sachen sich ausgesucht haben, also wirklich so Imbisse und so. Und das war aber auch total toll. Also wo man wirklich in einfach so einen Imbiss gegangen ist, sich hingesetzt hat und dann stundenlang gesprochen hat, zum Beispiel. Also das ist auch die Möglichkeit tatsächlich, und das ist ja meine Aufgabe als Reporter oder Journalist, halt Vertrauen aufzubauen. Und tatsächlich ist es auch eine Möglichkeit, beim Essen einfach sich kennenzulernen, zu sagen, ah, okay, der mag das und das nicht zum Beispiel. Und dann kommt man ins Gespräch und dann kann man sich eher öffnen. Und als Anthropologe, ich bin ja so ausgebildeter Anthropologe, ich mag ja, wie gesagt, einige Sachen nicht, aber wenn ich so in diesem AnthropologInnen-Modus bin, dann esse ich alles, was mir aufgetischt wird. Alles. Das ist so Rule Number One. Nicht ablehnen und nicht sagen, nee, ich esse keine Hühnerherzen, sondern Augen zu, Hühnerherzen rein und sagen so. Und so kommt man aber auch so ein bisschen auch quasi Menschen näher, die man eigentlich erst vor kurzem kennengelernt hat, indem man einfach deren Geschmäcker und deren Kochkünste einfach teilt, versucht zu verstehen und auch zu besprechen. Und man kann natürlich dann sagen, das habe ich jetzt zum ersten Mal gegessen, schmeckt interessant. So, ja, aber auf jeden Fall ist es auch eine Möglichkeit, zusammenzukommen.
Du hast ja vorhin schon gesagt, es gibt deinen famous Pastinakenspruch und vor allem sprichst du ja eigentlich voll viel von Süßkartoffeln. Kannst du vielleicht erstmal kurz erklären, was ist für dich eine Süßkartoffel aus einem Gemüse, was man schneiden und braten kann?
Schneiden und braten, man kann daraus auch einen Pie machen. Das mache ich, glaube ich, demnächst. Aber Süßkartoffelpommes sind die besten Pommes einfach.
Ja, die
Die
sind
sind
mega geil.
hammer, mega geil. Und Süßkartoffel habe ich ja nicht als Wort, als so urbane Wortschöpfung erfunden, sondern mir angeeignet einfach. Man weiß nicht, wer das erfunden hat. Es gibt ja die gemeine Kartoffel, also der Allmann quasi, wo ganz viele weiße Deutsche dann denken, das ist eine rassistische Bezeichnung, und ich immer sage so, ja, nenn mich auch nach einem Gemüse, mir macht das nichts aus. Hauptsache nicht Ziegenficker oder so. Genau, also lassen, ja, dann können wir gerne über rassistische Sprache reden, aber Kartoffel ist auf gar keinen Fall ein rassistisches Wort. Und Süßkartoffel lehnt sich ja dran an und sagt, dass all diejenigen weißen Deutschen oder weißen Menschen, die sich Mühe geben und quasi Ally sein wollen, die haben es tatsächlich verdient, so eine Abzeichnung zu bekommen, so wie bei den PfadfinderInnen. Und die bekommen dann die Bezeichnung Süßkartoffel quasi. Und das ist auf jeden Fall einfach eine Art und Weise, auch nochmal Danke zu sagen an alle engagierten weißen Menschen, die sich solidarisch zeigen, intersektional feministisch, queer feministisch mitdenken und versuchen, eine inklusivere Gesellschaft oder zu ermöglichen, die nicht auf Ausbeutung zum Beispiel aufbaut und nicht auf Integration oder so ein blödes Konzept, sondern eher auf Gleichberechtigung und Empowerment. Und abgesehen davon, wie gesagt, dass Süßkartoffeln einfach super, super lecker ist, brauchen wir einfach mehr Süßkartoffeln in diesem Land. Und es wird langsam, aber sicher, man kann es nicht aufhalten, habe ich das Gefühl, wird das schon so sein. Und dann sind wir in der Mehrheit und dann machen wir ein großes Fest.
Das ist mega spannend, weil ich glaube, ich hatte Süßkartoffel, als ich den Begriff das erste Mal vor so ein paar Jahren gehört habe, habe ich den ganz anders verstanden und dachte damit, dass Menschen wie ich, also die in Deutschland aufgewachsen sind, aber nie also sozusagen andere Deutsche sind, also nie ganz dazugehören werden, wegen zugeschriebener Migrationsgeschichte Süßkartoffeln sind. Und war dann erstmal voll sauer, als ich festgestellt habe, dass das so nicht verwendet wird.
Schon wieder für die White People. Die nehmen alles. Shame on you. Aber du hast auch recht, weil wir natürlich sweet sind, würde das auch passen. Ja,
ist okay.
Aber sagen wir mal so, White People brauchen halt pädagogische Formate, um sie zu motivieren. Nein, Spaß. Also ich glaube wirklich, also die Rückmeldung auf mein Buch und auch über Social Media ist so dermaßen groß und auch positiv. Natürlich gibt es die ganzen rassistischen Zuschriften und so, dass ich wirklich merke, dass wir zwar erst am Anfang ist, aber am Anfang sind, aber wir brauchen genau diese Debatte rund um Gleichberechtigung. Und ohne die Süßkartoffeln wird es nicht funktionieren.
Voll, und das ist ja echt mega faszinierend, weil irgendwie voll viele Menschen einfach was Schönes mit Essen assoziieren, dass man dann einfach so eine Metapher von so einem Gemüse nehmen kann und das dann viele irgendwie ja besser annehmen können, als wenn man halt sagen würde, keine Ahnung, reflektierter weißer Mensch oder sowas.
Genau, es geht ja auch darum, dann Dinge zu übersetzen. Also wirklich, also ich glaube, unsere Aufgabe als schreibende Person ist es, uns zu informieren, zu lesen, zu recherchieren und dann zu versuchen, tatsächlich das so zu formulieren, dass sehr, sehr viele Menschen damit erreicht werden können, ohne sie jetzt irgendwie paternalistisch irgendwie zu bevormunden, sondern dass man, ich glaube ja wirklich daran, dass politische Bildung oder Journalismus auch Spaß machen kann. Also, dass man Unterhaltung und politische Bildung zusammen kombinieren kann. Und das versuche ich halt in meinen Büchern oder halt auch für Insta oder so irgendwie. Ob es mir gelingt, weiß ich nicht, aber ich versuche halt immer so ein bisschen mit, bedeutet nicht, dass alle von Rassismus betroffene Menschen oder Frauen oder queere Menschen jetzt jedes Mal einen Witz machen müssen. Aber ich bin halt super privilegiert als Autor und versuche das immer so aufzubereiten.
Was mir auch aufgefallen ist bei deinen Rezepten, also du teilst voll viele Rezepte auch, die du, glaube ich, auch von unterschiedlichen Leuten gelernt hast. Also zum Beispiel ein anderes Auberginenrezept, was ich von dir gelernt habe, was ich dann auch nachgekocht habe. Batrigiani, so georgische, gefüllte, gerollte Aubergine. Mm. Also man macht, glaube ich, so eine Walnusspaste und mit so Granatapfelkernen und dein Bild sah so geil aus, dass ich das irgendwie so am übernächsten Tag nachkochen musste. Und ich musste daran denken, dass mir das aufgefallen ist, dass du so viele verschiedene Rezepte aus vielen verschiedenen Küchen hast. Als ich in deinem Buch gelesen habe, wie du beschreibst, ist es halt auch so in der BIPOC-Community, wie du das beobachtest, quasi auch ziemlich viel Konflikte gibt und halt sehr unterschiedliche Meinungen und wir uns natürlich auch nicht alle einig sind. So, hast du das Gefühl, auch da kann das irgendwie helfen, über Essen zusammenzukommen. Also wenn mir das halt eben so aufgefallen ist, dass du so viele Rezepte irgendwie zusammenmischst.
Also die Auberginenrollen habe ich, by the way, von Olga Gryaznova ersten Mal geschenkt bekommen, beziehungsweise die hat es gemacht. Und das war einfach so ein Geschmackserlebnis. Da habe ich gedacht, oh Gott, das muss ich auf jeden Fall nachkochen. Die sind richtig der Hammer.
Ja, die waren mega geil. Ich fand's auch richtig geil. Und es sieht auch schon so, es macht voll Spaß, es zu kochen. Und es sieht halt auch so schön aus, so gerollte, aufgestellte Auberginen mit so Granatapfelkernen. Mega schön.
Jetzt habe ich
richtig Hunger.
Okay,
jetzt muss ich mir das rausnehmen.
Tschüss. Ich geh kochen. Was war die Frage? Ich muss nur noch an diese Röllchen denken. Ach so, in der BIPOC-Community. Genau, okay. Es gibt ja, also ich beschreibe ja in meinem Buch im Weißen Fleck nochmal diese ganz schlechte Stimmung in der Community von Rassismus betroffenen Menschen. Und die muss nicht immer sein. Also es ist ja auch kein monolithischer Block quasi, wie du gesagt hast. Stimmt es ja, dass wir anderer Meinung sind und es gibt sehr, sehr viele Nuancen. Und ich finde es irgendwie, also man kann es, nee, übertreiben ist das falsche Wort. Also es gibt ja so einige, die sagen, du darfst das nicht mehr nachkochen, das ist kulturelle Aneignung. Und ich so, wenn ich was mir aneigne und in Wert setze und dadurch quasi eine andere Gruppe ausbeute, dann können wir über kulturelle Aneignung quasi sprechen, aber ich würde auch nie sagen, ich habe Pak Choi erfunden. Das wäre ja natürlich ridiculous, einfach das zu machen. Und deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, auch innerhalb der Community nochmal offener zu sein. Und die Metapher wäre natürlich jetzt nochmal mit Essen und zu sagen, ich war ja in Hamburg, ich habe in Hamburg gewohnt und war vorher noch nie in einem afghanischen Restaurant. Afghanisches Essen ist so geil. Ist
mega geil.
So Hammer. Und dann war ich so, und dann war ich da und dann habe ich mit den Leuten gesprochen natürlich. Und so bin ich halt nochmal an die, an eine ganz andere Community gekommen. Ich will jetzt nicht romantisieren, weil so Claudias immer so sagen, oh, ich war jetzt irgendwie da in einem Restaurant und jetzt bin ich so anti, und ich so, du hast, keine Ahnung, Hummus gegessen, ist schon okay, du bist nicht Antira. By the way, Hummus sehr, sehr quasi überschätzt, finde ich.
Was?
Nee. Ich bin so nach...
Okay, wir werden uns hier nicht mehr einig, so Hummus, Popcorn.
Weißt du, was auch überschätzt ist? Falafel.
Hm. Also ich glaube, ich würde eher Hummus verteidigen. Da hängt mein Herz mehr dran als an Falafel, ja.
Ah ja,
aber
okay, interessant.
Miriam, wie ist das bei dir?
Also ich glaube, also ich finde, dass so Supermarkt-Hummus, den kann man echt tatsächlich vergessen.
Ja, nee,
muss man es schon selber machen.
Aber woran ich gerade denken musste, als du das gesagt hast, dass Leute immer sagen, ah, bei euch gibt es doch bestimmt so tolles Hummus. Und ich denke mir so, bei euch, also Marokko, sorry.
Genau, das gibt's nicht.
Ich habe das erste Mal auch vor 5 Jahren gegessen oder so. Keine Ahnung, vielleicht vor mehr Jahren. Aber ja, also so eine Falafel auf die Hand, finde ich schon.
Ja, esse ich natürlich auch, aber es ist halt so ein Notessen.
Naja, oh schon ein bisschen mehr.
Ich werde gecancelt jetzt. Ich bin aber auch richtig auf Krawall gebürstet heute. Nee, also meine Mutter, vor allen Dingen, Miriam, weil du das gesagt hast, ich habe vor 3 Jahren oder so, war ich in Marokko auf einer Recherche, meine Mutter ist dann dazugekommen in Rabat. Und wir haben so ein Wochenende miteinander verbracht und ich habe ihr gesagt, so, du kannst dir aussuchen, du willst jetzt essen gehen. Und dann hat sie gesagt, ich will was ganz Exotisches. Und ich habe gehört, da gibt es einen Syrer in Rabat und der hat diese komischen Bällchen. Dieses Falafel, das wollte ich auch nochmal probieren. Da kann man sehen, irgendwie hier eurozentristisch denken sie, wir essen alle Falafel, machen Bauchtanz und rauchen Shisha, obwohl es... Shisha ist auch nicht so marokkanisch, ist auch sehr, sehr neu. Und dann hat meine Mutter die in diese Falafel gebissen und hat mich angeguckt und gesagt, was ist das? Und warum ist das? Was ist das und warum ist das? Also es ist so, nee. Aber das ist natürlich auch Macht der Gewohnheit einfach. Das ist, glaube ich, auch nochmal, es spielt auf jeden Fall eine Rolle, mit was man aufwächst. Und deswegen... Wenn man halt mit 5 Jahren Lapskaus gegessen hat, dann mag man es, warum auch immer. Aber es ist halt irgendwie so, I'm happy for you, Jochen. Aber für mich ist es dann nicht wirklich was. Und ich habe in Ägypten sehr, sehr lange gewohnt und da habe ich natürlich auch Falafel gegessen. Obwohl die syrischen Falafel besser sind als die ägyptischen. Und jetzt werde ich auch gecancelt, bestimmt von einigen Leuten.
So ein Fun Fact, der mir aus deinem Buch voll im Kopf geblieben ist, da geht's jetzt gar nicht um Essen an sich, sondern um, wie kauft man eigentlich Essen ein und bringt das nach Hause, weil da schreibst du nämlich von einem Supermarkt, der angeblich, glaube ich, der erste plastikfreie Supermarkt der Welt ist oder sowas. Kannst du die Story einfach nochmal erzählen?
Also ich lese ja ganz viel Lokalmedien auch hier in Berlin und dann wurde dieser Supermarkt in Kreuzberg gefeatured. Ich glaube nicht weltweit der erste, aber irgendwie deutschlandweit der erste. Und dann gab es diesen riesigen Text über diesen Supermarkt und der hat dann so einen Innovationspreis gewonnen und dann bin ich da hingelaufen. Und dann war ich da und das ist natürlich also nicht schlecht, das ist sogar gut, also auf Plastik verzichten und Leute haben dann alles ab gepackt quasi in so eigenen Tupperdosen und so. Und dann habe ich voll den Flash bekommen und gesagt, das ist ja wie bei meiner Oma auf dem Bazar quasi. Und es ist so ein bisschen ridiculous, dass die sich jetzt hier feiern. Also ich bin nicht dagegen, dass dieser Supermarkt existiert, sondern ich finde es einfach nur eine Clownerie, so ein bisschen so zu tun, als hätte man das erfunden. Das meine ich auch so, dass man das immer im Kontext irgendwie betrachtet und so zu sagen, ich habe jetzt irgendwie plastikfreies Leben erfunden, nachdem ich irgendwie das Plastik ins ganze Welt exportiert habe, ist total komisch. Und meine Mutter, ich kann mich noch erinnern, als wir nach Marokko, ich bin ja in Deutschland geboren, aufgewachsen mit 7 nach Marokko. Wir sind dann nach Marokko und überall waren Plastikbeutel, überall waren Plastiktüten in diesem Land, weil einfach aus Europa heraus dieses Kulturgut, dieses europäische, weiße, industrielle Kulturgut quasi exportiert und den Leuten aufgezwängt wurde quasi. Und peu à peu haben sehr viele Regierungen und Gesellschaften im globalen Süden dann dieses Plastik verbannt und sind zurück back to the roots quasi, so mit dem Strohbeutel auf dem Markt einkaufen gehen und das halt nicht nochmal in extra Plastik einpacken lassen. Und wenn du das halt, keine Ahnung, wann dieser Supermarkt aufgemacht hat, 2016 halt erkannt hast, dass es das auch geht, dann ja, herzlichen Glückwunsch. So, aber es gab's und gibt es halt anderswo seit längerem. Und es gab es ja auch in Deutschland vorher. Also viele haben mir gesagt, meine Urgroßoma hat das ja auch so gemacht. Und dann denke ich, ja, ich habe ja nicht gesagt, dass sie das nicht so gemacht hat. Es ist nur komisch, wenn man sich dafür feiert.
Voll. Ja, also ich fand die Geschichte einfach so geil, weil ich glaube, also darüber, dass man sich irgendwie für Essen feiert, was man von irgendwer irgendwo herholt, ne, dass es zum Beispiel ja auch gar nicht so wenig Restaurants gibt mit so südostasiatischer Küche, die dann von weißen InhaberInnen betrieben werden, weil es irgendwie hip ist oder so, das hat man vielleicht schon mal gehört, aber dass das sogar bis hin irgendwie zu dem Trend führt, so dass man sich irgendwie als besonders nachhaltig und besonders innovativ vermarktet und wie man das Essen einfach verpackt, das fand ich auf jeden Fall irgendwie, ja, voll spannend nochmal zu lesen.
Also es ist auch ja nicht, also man kann tatsächlich, man muss nicht meiner Meinung nach unbedingt aus Mexiko kommen oder stammen, um ein mexikanisches Restaurant zu betreiben, also so, aber jetzt so zu tun, als hätte man mexikanisches Essen erfunden, so, nein, so, und wir wissen alle, sehr, sehr gute italienische Restaurants werden von AlbanerInnen in Europa betrieben. It's a lie, die sagen, also manchmal verkauft man vor allen Dingen in Westdeutschland so dieses deutsche Vita, so, und am Ende sind es Libanesen. Finde ich auch immer ganz lustig. So, aber dieses auch, einfach, es ist respektvoll, nochmal einfach die Leistung von anderen Menschen zu würdigen und zu sagen, ich habe gelernt, zum Beispiel, aus einem anderen Kulturkreis quasi, wie man das und das kocht, und das einfach dazu zu sagen, nicht zu behaupten, dass man jetzt Arganöl erfunden hat und man hat eigentlich nur das ganze Arganöl aus Marokko aufgekauft und vermarktet es hier als Bio, so, solche Sachen.
Und das ist einfach immer noch die Frage dahinter, wer profitiert letztendlich davon, also wer macht das Geld, wer kriegt die Anerkennung? Und wer macht es vielleicht auch so ein bisschen aus der Not eine Tugend machen, wie es ja bei vielen Menschen, die nach Deutschland migriert sind, auch einfach der Fall ist.
Das ist dann irgendwie italienisch. Das sind Existenzen, die da aufgebaut worden sind. Vietnamesische Restaurants zum Beispiel, da können andere besser darüber berichten, aber das ist ja dieses Small-Business-Modell. Deswegen versuche ich auch regelmäßig zu bestellen. Weil das sind natürlich, das ist Wissen einfach, das mitgebracht worden ist und das ganze Familien durchgefüttert hat tatsächlich. Und aus diesen Familien sind die Ärztinnen und Ärzte geworden, die uns heute behandeln zum Beispiel. Oder diejenigen, die halt, das Wirtschaftswunder hätte so nicht funktioniert, hätten nicht die GastarbeiterInnen am Band geschuftet und die anderen ArbeiterInnen quasi am Kochtopf, damit man hier auch was Gescheites zu essen bekommen konnte in Deutschland. Und auch diese Lebensleistung, das war mir auch im Buch total wichtig, einfach zu respektieren, zu ehren und nochmal zu erwähnen, das ist total wichtig zu sagen. Also es wird immer so herabgeguckt auf zum Beispiel Restaurantbesitzerinnen oder Imbissbesitzerinnen, die sollten wir feiern. Das sind systemrelevante Menschen, vor allen Dingen für jene, die nicht kochen können oder wollen, zum Beispiel aus verschiedensten Gründen, dass es diese Menschen gibt, die genau diesen Job machen zum Beispiel. Das müssen wir wirklich, wirklich anerkennen.
Voll. Was ist gerade dein Lieblingsbestellessen?
Tatsächlich pakistanisch. So. Das mag ich ganz gerne. Und dann eine sehr, sehr gute Pizza. Die gibt es hier um die Ecke tatsächlich. Da muss man aber abholen, was auch okay ist, nochmal zum Spazieren gehen. Ich mache auch sehr, sehr gern Pizza selbst. Das ist aber sehr zeitaufwendig, tatsächlich mit dem Teig. Und wenn es dann doch sehr, sehr viele Zoom-Meetings sind, dann bestelle ich da vor und dann hole ich es ab.
Voll. Und ich konnte eine Sache irgendwie nicht vergessen. Du hast vorhin ganz kurz erzählt, dass hier so schlimm Kekse verbrannt sind, aber du hast nicht erzählt, was passiert ist.
Ja.
Bitte.
Danke, dass du mich daran erinnert hast. Das ist jetzt der Rausschmeißer, echt, aus dem ganzen Podcast. Okay, gut. Also, ich habe mich mit einem Kumpel verabredet im Park und der hat dann schon angekündigt, dass er einen selbstgemachten Cheesecake mitbringt, der richtig, richtig lecker war, by the way. Und dann wollte ich natürlich irgendwie so Marok-Mentalität, so ist immer im Tausch. Also man muss immer, wenn man eine Tupperdose bekommt, muss man sie immer voll zurückgeben. I'm talking to you, Almans, die von mir ganz viel bekommen. Du gibst sie die Tupperdose empty back. und dann wollte ich halt die Kekse von neulich, also diese Engelsaugen machen, weil ich finde die so, manchmal, wie gesagt, simple Sachen sind viel, viel leckerer und dann einfach mit nicer Marmelade innen drin und dann habe ich die gemacht und habe sie in den Ofen geschoben und dann hat meine Mutter angerufen und die hat so gelabert und wir haben natürlich wieder über Essen und Kochen und Backen gesprochen und ich so, ich bin richtig Multitasking, ich bin so Reporter und natürlich kann ich 15 Sachen auf einmal, Zeitdruck, alles kein Problem und irgendwann mal richtig halt so, oh mein Gott. Und ich war richtig am Boden zerstört, weil ich musste kurz danach quasi diesen Freund noch treffen. Und es war an Ostern und nix hatte auf. Und dann musste ich ihm ich konnte ihm nix quasi im Gegenzug schenken. Deswegen müssen wir uns jetzt nochmal zum Spazierengehen treffen. Deswegen Zeit nehmen und wenn die Mama anruft, während was im Ofen ist, einfach nicht, don't answer.
Genau. Aber das ist ja irgendwie auch das Gute beim Kochen und Essen. Also selbst wenn man es, glaube ich, ganz gut kann, es geht halt irgendwann mal was schief und das ist ja auch nicht so schlimm, weil man kann ja am nächsten Tag einfach wieder kochen.
Genau, und ich bin ja auch ich versuche, natürlich ist manchmal so ein Filter drauf, einfach um es ein bisschen knuspriger aussehen zu lassen, aber ich mache jetzt nicht so große Food Photography oder so. Und das manchmal ist es ein Fail optisch, aber es sieht super scheiße aus, aber es schmeckt halt richtig gut. Und deswegen ist es auch okay, wenn es mal nicht so perfekt läuft. Und die Kekse, die muss ich jetzt demnächst, glaube ich, nochmal konzentriert nachbacken. Vielleicht am Wochenende.
Und dann nicht weglaufen vom Ofen.
Nee, ich muss wirklich. Also beim Backen sitze ich immer im Schneidersitz. Die letzten so 8 bis 5 Minuten vorm Ofen.
Ach geil, voll schön. So wie so Kinder, die sich vor die Waschmaschine setzen.
Genau, genau so, genau so. Weil im Rezept steht 20 bis 25 Minuten, aber das ist der perfekte Ofen von der Person, die dieses Rezept geschrieben hat. Das ist nicht mein Ofen hier, vom Vermieter, egal. Aber es ist, genau. Aber es ist auf jeden Fall für mich deswegen irgendwie so ganz gut, quasi als Ventil, sich wirklich nur auf diese Sache zu konzentrieren und sich danach zu erfreuen, dass die Kekse dann nicht verbrannt sind.
Okay. Ja, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Und irgendwann die Special-Folge zum Olivenöl. Und viel Erfolg beim Keksebacken.
Danke.
Vielen Dank.
Tschüss. Tschüss. Danke euch.
Ciao.
So lecker.